Dieser Podcast wird unterstützt von Tierschutz Austria.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Nordkoreanische Soldaten sollen in der Ukraine an der Seite Russlands kämpfen. Diese Meldung sorgt gerade weltweit für Aufregung und für Nervosität. Was steckt hinter diesen Meldungen? Und könnten die fremden Streitkräfte ein weiterer Dominostein sein, der umfällt und der am Ende einen Weltkrieg auslöst? Darum geht es heute. Fabian Sommerwiller, du bist Redakteur in der Standard Außenpolitik. Wir hören jetzt seit Tagen Gerüchte rund um nordkoreanische Soldaten, die in der Ukraine eingesetzt werden könnten. Welche Meldungen kursieren denn da?
Es gibt eigentlich hauptsächlich Videos, die im Internet kursieren, die noch nicht wirklich bestätigt sind, aber sie sind zumindest geolokalisiert. Also so ein paar Open Source Intelligence Experten haben herausgefunden, um welche Militärbasis es sich da handeln könnte. Das ist eine ganz in absoluter Grenznähe. Russland und Nordkorea haben ja eine kurze Grenze miteinander. Also es geht da um den äußersten Osten Russlands, wo sich, ich glaube, es heißt momentan so 1000 rund Soldaten aufhalten sollen. Und das andere, was man hört, da bezieht man sich hauptsächlich auf Informationen des ukrainischen und des südkoreanischen Geheimdienstes. Da geht es auch darum, dass ein gutes Dutzend Militärexperten, Offizieren, also eher hochrangige, im Frontgebiet, also in den russisch besetzten Teilen der Ukraine, sich aufhalten sollen. Da sind unter anderem ein federführender Mann in Sachen Raketenprogramm aus Nordkorea, der Ri Song-jin heißt der Mann, der auch in der Vergangenheit schon gemeinsam mit Kim Jong-un aufgetreten ist oder zumindest fotografiert worden ist, als sie Raketenlager besichtigt haben, und es waren einfach nordkoreanische Medien, Staatsmedien mit dabei, und da hat man damit Fotos abgleichen können mit Gesichtserkennungssoftware. Deshalb gehen die Geheimdienste davon aus, dass er sich dort befindet, und das ist halt auch so ein Indiz, dass es stattfindet aktuell. Es ist recht auffällig, dass die Russen und die Nordkoreaner das einfach nicht gerade groß dementieren, also kann man schon vielleicht davon ausgehen, dass es tatsächlich so ist, ja.
Aber gibt es tatsächlich handfeste Beweise oder unabhängige Bestätigungen?
Das südkoreanische und das ukrainische Militär, also der Geheimdienst, die sagen, ja, wir haben Beweise. Und da ist es einfach ein Stück, ob man ihnen glauben will oder nicht. Es haben die USA und Großbritannien noch nicht ihrerseits das bestätigt, aber sie haben auch gesagt, sie schauen sich das alles an. Also es spricht aktuell sehr viel dafür, es spricht wenig dagegen, aber so den Beweis, dass jetzt irgendeine unabhängige Stelle gesagt hätte, wir können das fix bestätigen, das haben wir noch nicht.
Es gibt ja aber auch Meldungen um 12.000 nordkoreanische Soldaten, die angeblich in Russland vorbereitet werden für den Einsatz in der Ukraine. Was wissen wir darüber?
Genau, da geht es eben um diese Militärbasis im äußersten Osten Russlands, die ich vorher angesprochen habe. Da sollen sich aktuell einige 1.000, 2.000 Mann dort befinden zu Ausbildungen. Sie sind ausgestattet worden mit Equipment, mit Anzügen etc. Und da gibt es Berichte, wonach bis zu 12.000, eben diese Zahl, die du genannt hast, da in nächster Zeit hingeschifft werden sollen. Sie sind dann mit dem Boot angekommen. Ist natürlich, sage ich mal, ein winziger Bruchteil der riesigen nordkoreanischen Armee. Nordkorea ist ja bekannt dafür, die größte stehende Armee in der Theorie zu haben. Jeder muss zum Militärdienst. Es gibt ein sehr großes Heer. Das ist aktuell alles, was wir wissen. Ob da in Zukunft viel mehr nachkommen, ob es jetzt bei diesen 12.000 bleibt, das wissen wir nicht. Was aber auch die Geheimnisse sagen, dass sich unter diesen 12.000 auch Eliteeinheiten befinden sollen. Aber was wir einfach auch wissen, diese haben natürlich keine große Kampferfahrung, weil die Nordkoreaner selbst jetzt in keinem offenen Konflikt waren die letzten Jahrzehnte. Also ist schwierig einzuschätzen, wie stark die sind und welchen Unterschied die machen können. Was einige Militäranalysten sagen, aktuell in dieser kolportierten Größe, von der wir da sprechen, werden die eher eine kriegsverlängernde Auswirkung haben als eine kriegsentscheidende. Wir gehen davon aus aktuell, dass Russland immer noch fast 1.000 Mann an Verlusten hat pro Tag. Das sind nicht nur getötete Soldaten, sondern auch jene, die verwundet wurden oder aus anderen Gründen ausscheiden aus dem Militärdienst. Und da kann man jetzt davon ausgehen, dass mit 12.000 Mann aktuell natürlich sich vielleicht um einen Monat mehr Leute hat oder dass man sagt, okay, wir geben denen Teile der Grenze zur Bewachung, dass wir da vielleicht russische Soldaten irgendwo anders einsetzen können. Das wäre eine Idee.
viele, die jetzt geopolitisch nicht ganz so intensiv involviert sind wie du und deine Kollegen, denken sich ja spontan mal, Nordkorea, Russland, wie kommt es, dass der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un auf einmal dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Soldaten schickt?
Ja, wir haben das die letzten Jahre beobachten können, dass sich so immer mehr in so einer Art Achse bildet. Man könnte sagen, es sind so ein bisschen die Outlaws der internationalen Politik, also jene Staaten, die auch mit scharfen Sanktionen belegt worden sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten ob ihres Verhaltens. Und da passt natürlich sehr gut Nordkorea rein. Nordkorea, das wegen seines Atomprogramms und Raketenprogramms seit Jahrzehnten wirklich mit scharfen Sanktionen von der ganzen internationalen Weltgemeinschaft belegt wird, ist quasi international isoliert gewesen. Und da war auch eigentlich seine Schutzmacht China immer dabei, da war auch Russland dabei im Sicherheitsrat, um Sanktionen gegen Nordkorea zu verhängen, weil einfach die Nuklearwaffenstaaten nicht wollen, dass es andere Nuklearwaffenstaaten gibt. Und weil Kim Jong-un auch immer offen der Welt gedroht hat mit Atomkrieg. Russland hat sich natürlich auch mit diesem Angriffskrieg in der Ukraine und der, sagen wir mal, der Vollinvasion der Ukraine noch zusehends in ein internationales Abseits manövriert, ist nicht komplett isoliert, aber hat schon sehr viele Partner oder einfach kooperierende Staaten verloren. Jetzt finden sich auf einmal zwei Staaten, die sagen, okay, der Rest der Welt will nicht mit uns, sollten wir uns vielleicht zusammentun. Und dieses, sagen wir mal, latente Gefühl oder diese latente Kooperation hat sich in diesem Sommer deutlich konkretisiert. Und zwar, als sich im Juni die beiden Machthaber in Pyongyang getroffen haben, um ein, wie sie sagen, umfassendes Abkommen über eine strategische Partnerschaft zu unterzeichnen. Und in diesem Vertrag, und das ist schon recht spektakulär, hat man den gegenseitigen Beistand im Falle einer Aggression gegen eine der Vertragsparteien zugesichert. Das ist so ein quasi, wie es Artikel 5 der NATO besagt, wenn einer von uns angegriffen wird, dann werden wir dem anderen zur Seite springen. Und da in diesem Treffen im Juni hat auch Kim Jong-un die bedingungslose Unterstützung seines Landes für den Angriffskrieg Moskaus gegen die Ukraine zugesagt. Also da hat man das Ganze so ein bisschen auch ja mal verschriftlicht, was man sich da immer gedacht hat. Vor allem hat einfach Nordkorea auch noch schon frühere Bestätigungen dafür gegeben, Waffen geliefert an Russland. Russland braucht einfach sehr viel Waffen, obwohl es sehr viel Waffen selber hat, braucht es einfach in diesem sehr kräftezehrenden Krieg viele Waffen. Und da ist es natürlich auch nochmal für Nordkorea interessant, dass sie Waffen verkaufen können und damit bekommen sie Geld, also ausländisches Geld, Devisen ins Land, die sie sonst nicht ins Land bekommen, weil sie einfach keinen internationalen Handel mit anderen Staaten führen können, ob der Sanktionen. Das ist das Interesse Nordkoreas sicher an dieser Waffenlieferung und an dieser Entsendung von Soldaten.
Du hast vorher trotzdem schon gesagt, diese 12.000 Soldaten, die jetzt eh die kolportierte Obergrenze wären, würden aber faktisch am Schlachtfeld nicht den Riesenunterschied machen. Das heißt, es geht da wirklich eher um eine symbolische Unterstützung dieser neuen Outlaw-Verbündeten.
Ich weiß nicht, ob es rein symbolisch ist und ob man es sagen kann, weil ich bin mir sicher, dass jetzt im Zuge dieser Aktion Reaktionen folgen werden. Und das sind sicher Reaktionen, die für beide Staaten nicht schön sind. Wir werden da sicher scharfe Sanktionen sehen, die nicht immer so wirken, wie man es möchte. Und man weiß auch nicht, wohin die Reise jetzt genau geht. Ich glaube schon, dass Russland das auch gut begründet macht. Also man holt sich jetzt nicht einfach so fremde Soldaten rein. Das ist ja auch eine Gefahr, wenn man jetzt sagt, okay, wir übergeben euch jetzt einen gewissen Teil der Front zur Überwachung, dann ist es ja auch ein Risiko, dass Russland eingeht, weil was, wenn genau die Ukrainer dort durchbrechen würden? Was, wenn man sagt, okay, ihr seid zur Verteidigung des russischen Grenzgebietes da und auf einmal stehen wieder, wie vor ein paar Monaten, Ukrainer auf russischem Gebiet? Ich glaube, es ist jetzt nicht rein symbolisch und es wird schon auch einen militärischen Nutzen vielleicht haben für die Russen. Sie werden sich schon was dabei denken. Sie haben schwere Verluste, man darf das nicht vergessen. Wie gesagt, rund fast 1.000 Verwundete pro Tag. Das macht schon auch was. Und was man ja auch bei Russland gesehen hat, am Anfang sind die Menschen oder die Soldaten aus den Randregionen Russlands, so aus dem Osten, aus Zentralrussland eingezogen worden. Jetzt braucht man immer mehr Soldaten und dann trifft es halt auch immer mehr, sage ich mal, die bevölkerungsstarken Regionen St. Petersburg, Moskau. Und da merken dann sehr viele Leute auf einmal, okay, der Krieg kommt zu uns nach Hause, die eigenen Söhne sterben. Das wollen die Russen natürlich auch nicht. Und wenn sie das merken, dann sagt, okay, Putin vielleicht, ja, dann verheizen wir lieber ein paar Nordkoreaner, ganz brutal gesagt, als die eigenen Leute. Wie gesagt, vielleicht ist das 12.000 auch erst ein Anfang und wir reden nächstes Monat über 50.000. Das kann man aktuell wirklich nicht abschätzen. Und wie wir jetzt geredet haben über eigene tote Söhne, die nach Hause kehren, wenn natürlich die ersten Nordkoreaner in Särgen nach Nordkorea zurückkehren, wird auch Kim Jong-un in Erklärungsnot kommen. Vielleicht, ist natürlich schwierig, das ist ein totalitäres Regime. Das wird jetzt deshalb nicht aufbrechen. Aber natürlich wird zumindest zu Hause vielleicht mal geredet werden, okay, warum ist jetzt mein Sohn, ein Nordkoreaner in der Ukraine, gestorben? Für was werden sich einige diese Frage stellen? Es wird natürlich aber trotzdem jetzt nicht irgendwie das Regime zu Fall bringen. Das wäre eine Illusion.
Trotzdem wird sich ja Kim Jong-un, der nordkoreanische Diktator, auch was von dieser Partnerschaft erwarten, oder?
Ja, ich glaube schon. Also wie ich vorher gesagt habe, er ist isoliert, bekommt so jetzt auf einmal einen Partner, einen richtig starken Partner. Man darf nicht vergessen, Russland ist eine UN-Vetomacht. Sprich, alle Sanktionen, die bisher in der UNO im Sicherheitsrat gefällt worden sind gegen Nordkorea, ich schätze mal, die wird es mal kurzfristig, mittelfristig nicht mehr geben, weil Russland immer sein Veto erheben wird. Dann kann man sagen, okay, wir machen anderweitige Sanktionen, einfach so eine Sanktionen der Willigen, aber dann ist es quasi nicht mehr vom Völkerrecht so per se gedeckt. Macht das Ganze wieder komplizierter. Also Nordkorea gewinnt vor allem einen sehr starken Partner. Nordkorea bekommt aber auch, wie ich gesagt habe, Devisen ins Land durch die Verkäufe von Waffen. Also man hat einfach einen Handelspartner. Man bekommt vermutlich von Russland auch billige Energie, weil ja andere Absatzpartner wie zum Beispiel Europa weggebrochen sind. Verkauft Russland dieses Gas und dieses Öl ja an andere Partner, China, Indien und zum Beispiel auch Nordkorea. Also da ist es einfach, sage ich mal, ein gewisser Vorteil, den man bekommt. Was auch ein Vorteil sein könnte, ist einfach, die eigenen Soldaten kampferprobt werden zu lassen. So brutal es klingt. Die gewinnen Erfahrung, wenn sie dort sind, kehren im besten Falle für Nordkorea wieder zurück und sind in einer etwaigen Konfrontation vielleicht mit Südkorea dann kampferprobte Soldaten. Und das ist schon auch eine langfristig strategische Möglichkeit, ein Hintergedanke, den Kim Jong-un vielleicht da sieht.
Ich lebte wie eine kleine Königin. Der Tag bestand aus Essen, Streicheln und Schlafen. Bis zum bösen Erwachen. Weggeworfen wie ein altes Spielzeug musste man mich aus einer Tonne retten. Aber warum? Ich wünsch mir doch nur ein warmes Plätzchen und ab und zu ein bisschen kuscheln.
Sie hörten Monika Weinzettel als Hauskatze Mia. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
Bei dieser Koalition der Outlaws spielt ja China, nehme ich mal an, auch eine wichtige Rolle. Wie sieht die denn aus?
Ja, China war die letzten Jahrzehnte etwas so wie eine kleine Schutzmacht Nordkoreas. Diejenigen, die noch neben den Atomwaffen, die Nordkorea besitzt, verhindert haben, dass jetzt irgendwie eine internationale Intervention stattfindet, dass man versucht, vielleicht das Regime zu stürzen. Da war immer eher China derjenige, der gebremst hat sozusagen. China ruft jetzt aktuell wieder zur Deeskalation auf, sagt, man muss auch den Konflikt in der Ukraine politisch lösen. Sie haben ja immer wieder auch einen Friedensplan für die Ukraine vorgestellt. Im Konkreten wäre sicher China, sag ich mal, ein Partner, der das am ehesten unterbinden könnte mit großem politischen Druck und wirtschaftlichem Druck. Es stützt ja auch das nordkoreanische Regime wirtschaftlich. Da hätte sicher China den größten Hebel, wenn man möchte. Und wir werden auch sehen, also China ist immer davon ausgegangen, okay, wir sind da die Ansprechpartner für Nordkorea. Wenn jetzt Nordkorea versucht, so zwischen den Stühlen da ein bisschen die Russen auszunutzen und da ein bisschen die Chinesen, dann werden sie vielleicht irgendwann sagen, entscheidet euch. Weiß man nicht. Aber eben China und Russland sind natürlich auch in den BRICS etwas zusammengeschlossen. Man weiß jetzt nicht genau, ist China wirklich der Partner, der sich klar auf die Seite von Russland stellt. So klar machen sie das nicht. Natürlich tendieren sie etwas mehr vielleicht zu Russland als jetzt zu der Ukraine. Aber es ist schwer zu sagen. Also die Rolle Chinas, die ist in der Theorie sehr stark. China mischt sich aber auch nicht gern in solche Dinge ein. weil China selbst fürchten würde, dass Sanktionen gegen sie ausgesprochen werden. Weil bei China ist wirklich meistens einfach die Wirtschaft die absolute Priorität. Das Geld muss fließen, die Wirtschaft muss florieren. Man will das Wirtschaftswachstum erreichen, man will zur globalen Nummer 1, sage ich mal, aufsteigen. Und da will man sich jetzt vielleicht nicht wegen Nordkorea diesen Aufstieg vermiesen lassen. Diese Rolle ist sehr komplex und da ist jetzt wirklich schwer abzusehen, wie China da reagiert.
Kommen wir zu was ähnlich Komplexem, nämlich dem Völkerrecht. Wie schaut es denn völkerrechtlich mit diesem Einsatz nordkoreanischer Truppen in der Ukraine an der Seite Russlands aus?
Ja, tatsächlich ist das Völkerrecht da gar nicht so komplex. Mhm. Es ist eher brutal und direkt, weil es sagt einfach, durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist das komplette russische Staatsgebiet zu einer Kriegspartei geworden. Also Russland ist Kriegspartei geworden, das komplette russische Territorium ist Kriegsgebiet. Sprich, deshalb darf auch die Ukraine das ganze Land in Russland völkerrechtlich legitim angreifen. Wenn die im kompletten äußersten Osten eine Militärbasis bombardieren wollen, dann ist es völkerrechtlich gedeckt. Wenn sie eine Rakete in den Kreml hineinschießen würden, wäre das völkerrechtlich gedeckt, weil dort Entscheidungsträger sitzen. Würden jetzt im Kreml sich nur Zivilisten aufhalten, dann dürften sie das nicht, aber das ist nicht der Fall, das wissen wir. Es sind immer Entscheidungsträger, militärische Entscheidungsträger auch dort. Das ist die eine Sache. Wenn du jetzt hergehst als Staat und eine Kriegspartei mit Personal unterstützt, und das ist die wichtige Unterscheidung, dann machst du dich selbst auch zur Kriegspartei. Also, wenn du jetzt als Staat hergehst und sagst, ich entsende Teile meiner Truppen in ein anderes Land, in die angreifende Macht, dann bist du automatisch selbst auch Kriegspartei. Also, Nordkorea ist allein schon durch die Entsendung der Soldaten nach Russland Kriegspartei. Wenn es dazu dient, dass sie für Kampfeinsätze in der Ukraine zum Beispiel vorbereitet werden. Würde jetzt Nordkorea Truppen senden, um in Dagestan oder in Ostsibirien einen regionalen innerrussischen Konflikt zu unterbinden, dann werden sie nicht automatisch Kriegspartei im Krieg Russland-Ukraine. Aber da es offensichtlich einen Konnex zur Ukraine hat, wenngleich Russland es abstreiten wird, dann ist es eigentlich recht klar, Nordkorea ist damit Kriegspartei. Kriegspartei zu sein bedeutet, sollte Kiew darum bitten, Stellungen oder Militärbasen in Nordkorea zu bombardieren, dann wäre es für jeden Staat der Welt legitim, das zu machen. Sprich, wenn Kiew, Seoul oder Washington darum bittet, könntet ihr bitte nicht die Kommandozentrale in Nordkorea, in Pyongyang ausschalten, dann wäre das völkerrechtlich legitim. Und man darf aber nicht vergessen, alles, was völkerrechtlich legitim ist, muss nicht so passieren, weil es natürlich brutale geopolitische Konsequenzen hat.
Aber du hast vorher gesagt, es geht eben darum, dass Personal in ein anderes Land entsendet wird. Das heißt, die Waffenlieferungen, die sind ja nochmal ein anderes Kapitel.
Genau. Das Völkerrecht unterscheidet zwischen Personen und Kriegsmaterial. Also jegliche Unterstützung, die, sag ich mal, der Westen der Ukraine zukommen lässt in Form von Panzern, Raketen etc., ist vom Völkerrecht auch gedeckt. Nordkorea und der Iran sind auch nicht automatisch Kriegspartei geworden, weil sie Waffen an Russland verkauft haben. Da ist wirklich die Entsendung von Truppen nochmal ein eigenes Kapitel. Es gibt so einen rechtlichen Graubereich, was es jetzt mit Militärstrategen, mit Geheimdienstinformationen und so, da gibt es auch sehr große Geheimhaltung, da erfährt man nicht viel, wenn jetzt zum Beispiel Teile des US-Militärs in Kiew wären, um die zu beraten, wo sie eventuell nächste Schritte setzen sollen. Das ist so ein rechtlicher Graubereich. Was wir jetzt aber auch schon gehört haben, das ist recht interessant, das ist eigentlich die neueste Entwicklung in dieser Thematik, dass Südkorea angedeutet hat, dass man selbst auch Intelligence Officers bereit ist, womöglich in die Ukraine zu entsenden und vor allem auch, dass man damit helfen will, sollten nordkoreanische Soldaten gefangen genommen werden, dass man auch dann Übersetzer hat und quasi aus denen Informationen heraus pressen oder herausbekommen einfach, sage ich mal, kann. Das ist so ein bisschen so ein rechtlicher Graubereich, aber wenn jetzt wirklich Teile des, sage ich mal, stehenden Militärs entsendet werden, dann ist es einfach faktisch recht klar und da ist es auch egal, was die für Hoheitsabzeichen tragen. Da zählt das Faktische, du schickst dein eigenes Militär in ein Land, das Krieg führt, dann bist du Kriegspartei.
Du hast Südkorea jetzt schon öfter angesprochen. Das ist natürlich der Erzfeind zu Nordkorea. Wie haben sich denn die Spannungen zwischen den beiden Ländern entwickelt, seit diese neuen Entwicklungen mit Nordkorea, Russland und der Ukraine auf den Plan getreten sind?
Ja, Erzfeind ist aktuell richtig, aber es ist noch gar nicht so lange richtig. Also es ist etwas schwierig. Also es hat natürlich den Koreakrieg gegeben, 1950 bis 1953, der nie in einem Friedensvertrag geendet hat, sondern einfach in einem Waffenstillstand. Natürlich war es einerseits der große Feind, die große Sorge auf der jeweils anderen Seite der Demarkationslinie, aber jahrzehntelang war eigentlich schon immer das Ziel der friedlichen Wiedervereinigung. Die Frage war natürlich immer, was, wenn die friedliche nicht klappt, ist ein Staat bereit, diese Wiedervereinigung militärisch durchzusetzen. Aber prinzipiell gibt es sehr viele Monumente auf beiden Seiten, die immer wieder diese Wiedervereinigung, es sind ja viele Familien einfach durch diesen Krieg getrennt worden. Das war schon immer ein sehr großes Ziel. Und zum Beispiel hat der Vater von Kim Jong-un ein Denkmal erbauen lassen, im Andenken an seinen Urgroßvater von Kim Jong-un, der das Monument der Wiedervereinigung war. Jetzt ist es so, mit Anfang des Jahres 2024 hat Kim Jong-un eine Rede gehalten und hat sich eigentlich komplett von dieser Idee verabschiedet und hat einfach gesagt, durch den Einfluss der quasi der Yankees, wie sie es nennen, sind die Südkoreaner nicht mehr Teil eines sogenannten Brudervolkes. Die sind einfach viel zu sehr amerikanisiert und es ist quasi mittlerweile nur mehr eine Missbildung eines Koreas. Also diese drastischen Worte hat er damals gewählt und er hat auch jetzt eben, du hast Erzfeind genannt, ich glaube die offizielle Diktion war dann Hauptgegner, kommt aufs absolut Gleiche hinaus. Also ja, Südkorea gilt mittlerweile als der große Gegner Nordkoreas und das ist auch diese Gefahr, die viele sehen, dass ein Konflikt, ein Krieg auf der koreanischen Halbinsel so nahe ist wie seit Ende des Koreakrieges 1953 nicht mehr. Also da gibt es jetzt mittlerweile einige Korea-Kenner, die sagen, wir sind momentan in einer ganz, ganz schwierigen Phase. Und dahingehend, was ich vorhin angemerkt habe, dass es eventuell auch wichtig ist für Nordkorea, Kampferfahrung zu sammeln. Das ist natürlich auch in Hinsicht auf einen etwaigen innerkoreanischen Konflikt sehr, sehr bedenklich. Und da gibt es jetzt natürlich die verschiedensten Mutmaßungen und Spekulationen. Könnte Nordkorea, Südkorea vielleicht angreifen in den nächsten Jahren, vielleicht gleichzeitig im Zuge eines chinesischen Angriffes auf Taiwan, um den Westen zu überfordern? All das ist noch reine Spekulation, aber was wir schon wissen, es gibt die Northern Limit Line, die zum Beispiel westlich im Gelben Meer die Seegrenzziehung zwischen Nordkorea und Südkorea bestimmt und Nordkorea ist wahnsinnig unglücklich mit dieser Grenzziehung, sagt, okay, ihr nehmt uns da viel zu viele Fischereirechte weg, die müsste eigentlich anders aussehen und da sind auch schon Raketen abgefeuert worden in Richtung dieser Inseln. Also es hat schon einiges an Konfliktpotenzial und wie wir gesehen haben, Südkorea scheint jetzt auch, sag ich mal, bereit, irgendwas zu tun. Sie wollen den Nordkoreanern das nicht durchgehen lassen. Sie haben gestern den russischen Botschafter einberufen und den sofortigen Abzug nordkoreanischer Truppen aus Russland wieder gefordert. Sie sind jetzt in Gesprächen mit der NATO, sie sind in Gesprächen mit der Schutzmacht USA, sie sind in Gesprächen mit Großbritannien. Also da ist momentan sehr viel Bewegung drinnen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass zum Beispiel Südkorea in den nächsten Tagen die Waffenlieferungen an die Ukraine hochschraubt, um ein Signal zu setzen. Südkorea ist not amused, würde man sagen.
Internationale Beobachter sind ziemlich nervös, was die ganze Situation angeht. Manche malen den Teufel an die Wand und fürchten, dass ein neuer Weltkrieg ausbrechen könnte. Ist diese doch sehr drastisch formulierte Befürchtung denn berechtigt?
Schwierig. Es gibt natürlich immer so diese Gefahr des Hineinschlitterns in einen großen Krieg. Und da gibt es jetzt sehr viele in Europa, die sagen, okay, wenn wir weiterhin so ein bisschen wankelmütig sind, uns nicht trauen, uns auf die Hinterfüße zu stellen und Russland jetzt wirklich mal Paroli zu bieten, es muss jetzt nicht deshalb irgendwelche europäischen oder US-Truppen entsendet werden, aber mal, sage ich mal, auch rhetorisch mal Paroli zu bieten und klar zu machen, dass man solche Sachen nicht durchgehen lassen wird, dass man dann eventuell mit zu viel Appeasement, wie es im Zweiten Weltkrieg ja auch das Problem war, dann in den Weltkrieg reinschlittert. Diese Gefahr ist natürlich nicht ausgeschlossen. Ich glaube schon, dass alle Parteien, würde ich jetzt noch sagen, das verhindern wollen, weil sie alle wissen, da gewinnt niemand. Dann werden dann so viele Staaten involviert, die Atomwaffen haben. Das kann nicht gut ausgehen. Es ist jetzt wirklich schwierig zu sagen. Natürlich sehe ich jetzt nicht den Weltkrieg ausbrechen, nur weil da ein paar nordkoreanische Soldaten sich da jetzt auch beteiligen. Es wird natürlich schwieriger, wenn dann Südkorea und Nordkorea sich in einem Konflikt wiederfinden würden und dann vielleicht China irgendwas macht. Man kann es natürlich nie ganz abschätzen, aber man kann jetzt nicht sagen, das wird fix nicht kommen, weil man nicht weiß, wie sich die Dinge entwickeln. Aber ich habe da schon auch noch, sage ich mal, ein gewisses Vertrauen einerseits in die Diplomatie, dass sowas nicht stattfindet, aber auch, sage ich mal, Hoffnung, dass man schon auch den beteiligten Staaten hier klar macht, dass es so nicht weitergehen wird und dass man das auch nicht akzeptieren wird. Putin spricht ja gern von roten Linien, die der Westen überschreitet. In Wahrheit überschreitet er eine rote Linie nach der anderen, obwohl der Westen sie bewusst nicht zieht. Aber eigentlich setzt er dauernd Aktionen, die eigentlich so nicht tragbar sind. Und da muss man sich ja auch eine Lösung finden, um das mal rhetorisch, aber auch vielleicht auch mit den gewissen, sage ich mal, Drohkulisse, das zu verhindern wissen.
Fabian Sommerwiller, vielen Dank für diese Einschätzungen.
Sehr gerne, danke.
Wenn Ihnen diese Folge bisher gefallen hat, dann freuen wir uns übrigens immer über eine gute Bewertung, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Und falls Sie Thema des Tages schon immer einmal live erleben wollten, dann haben Sie die Gelegenheit dazu bei der Buch Wien Ende November. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Bleiben Sie jetzt aber noch dran. Im Meldungsüberblick geht es gleich unter anderem um die neuesten Entwicklungen bei der Regierungsbildung in Österreich.
Wir haben kennengelernt, da war er ja junger wie der Hund. Wir waren ein Spitzenteam. Aber dann ist er krank geworden und schwach geworden und dann hat er mich abgeben müssen. Aber nicht obwohl, sondern weil er mich eben so gern gehabt hat. Ob ich noch mal so jemanden finde wie er? Ja.
Sie hörten Gary Seidel als Schäferhund Benno. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag Klartext gesprochen. Es bekommt nicht der Chef des Wahlsiegers der FPÖ, Herbert Kickl, den Auftrag zur Regierungsbildung. Und zwar, weil sich in vielen Gesprächen gezeigt habe, dass keine andere Partei mit ihm koalieren will.
Ich beauftrage daher Karl Nehammer, den Vorsitzenden der zweitstärksten Parlamentspartei, mit der Regierungsbildung. Und habe Karl Nehammer das auch heute Vormittag persönlich mitgeteilt.
Er habe dem ÖVP-Chef auch gleich den Auftrag gegeben, für die Regierungsbildung mit der SPÖ zu kooperieren. Anders wäre eine Mehrheit ohne die FPÖ nämlich auch gar nicht möglich. Alle weiteren Infos dazu und die Reaktionen lesen Sie auf derstandard.at. Zweitens, US-Außenminister Antony Blinken ist am Dienstag zu Gesprächen über eine mögliche Waffenruhe in Israel eingetroffen. Auf seiner Agenda standen Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant. Zuvor gab es Luftalarm in der israelischen Stadt Tel Aviv wegen Beschuss durch die Hisbollah-Miliz. Umgekehrt hat Israel erneut in der Nacht auf heute die südlichen Vororte von Beirut angegriffen. Einer der Luftschläge soll die Umgebung der Universitätsklinik getroffen haben. Laut dem israelischen Militär weil sich in einem Bunker unter dem Spital Gold- und Geldverstecke der Hisbollah-Miliz befunden hätten. Und drittens, nach der Entdeckung von Pikrinsäure ist am Dienstagvormittag die HTL Mödling in Niederösterreich evakuiert worden. Pikrinsäure ist nämlich hochexplosiv. Die Chemikalie wurde laut Feuerwehr im Labor einer Werkstatt bei der Kontrolle eines Chemikalienschranks gefunden. Spezialkräfte von Polizei und Feuerwehr mussten anrücken, um den Gefahrenstoff zu sichern, zu entfernen und zu entsorgen. Sogar der Entschärfungsdienst des Innenministeriums war dabei. Verletzt wurde zum Glück niemand. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie natürlich wie immer auf derstandard.at. Und dann haben wir auch noch einen Hörtipp für Sie. In unserem Schwester-Podcast Lohnt sich das? Geht es diesmal um das Thema Schwarzarbeit. Falls Sie Feedback für uns haben, dann schicken Sie uns das übrigens gerne an podcast@derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt und Sie uns gerne unterstützen würden, dann hilft uns ein Standard-Abo wirklich sehr. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Danke fürs Zuhören, Baba, und bis zum nächsten Mal.
Sie haben mich mit Ihren großen Kinderaugen angeschaut und richtig begeistert mit mir gespielt. Aber mit der Zeit immer weniger, später gar nicht mehr. Einsam im kleinen Käfig und dann einfach weggegeben. Gibt's nicht jemanden, der nach vielen Jahren genauso auf mich schaut wie am ersten Tag?
Sie hörten Christine Reiler als Ratteronja. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.